Für diesen Podcast brauchen wir Kabel und ein Mikrofon. Und natürlich ein angenehmes Studio, wo wir drin aufnehmen können. Podcast ist heute. Aber wie war das früher gewesen? Beim Radio und später beim Fernsehen? Über das reden wir heute. 100 Jahre Medienqualität und Dialog. Folge 2 – Ton und Technik. Der Einsatz für gute Antennen und Studios. Willkommen zurück. In dieser Podcast-Serie reden wir über die wichtigsten Entwicklungen aus der 100-jährigen Geschichte der SRG Zürich Schaffhausen. Wenn ihr noch mehr Infos oder Hintergrund haben wollt, findet ihr weitere Links im Text zu dieser Episode.
Fernsehstudio.
So tönt es Zürich Oerlikon. Die Tramhaltestelle hat den Namen vom SRF, also vom Schweizer Radio und Fernsehen. Ja, Radio wird da auch gemacht, in der neu gebauten Radio Hall. Unter anderem auch das Regionaljournal für Zürich und Schaffhausen. Das war lange nicht so. Radio ist im legendären Studio im Brunnenhof produziert worden. Das ist auch zu Oerlikon, aber auf der anderen Seite. Dort hat die Radiogenossenschaft Zürich noch dafür gesorgt, dass ein Studio gebaut wird. Das Land gehört auch heute noch der Genossenschaft. Wie das vor vielen Jahrzehnten losgegangen ist, das erzählen wir euch gerade. Jetzt hören wir aber zuerst einmal Barbara Meili. Sie ist aktuell noch bis Ende Mai 2024 Präsidentin der SRG Zürich Schaffhausen. Wie fest hilft die SRG Zürich Schaffhausen mit, dass zum Beispiel die neue Radio Hall neben dem Fernsehstudio hat gebaut werden konnte?
Wir haben dann entschieden, dass wir der SRG gegenüber nicht nur die Pflichtzahlung leisten wollen, sondern dass wir auch eine zusätzliche Zahlung geben wollen. Wir haben mit dem der SRG und vor allem SRF zeigen, dass wir uns weiterhin verbunden fühlen, Vertrag hin, Vertrag her, und dass wir eine verlässliche Partnerin sind. Wir haben gesehen, dass da eine topmoderne Studiolandschaft entsteht, die auch interessant aussieht, dass es attraktive Arbeitsplätze gibt am Standort Zürich und dass wir die Arbeitsplätze oder überhaupt das Entstehen von Sendungen wunderbar dem Publikum zeigen
kann. Heute gehört das ehemalige Radiostudio am Brunnenhof der Stadt Zürich. Das Land ist aber immer noch im Besitz der SRG Zürich Schaffhausen. Jahrzehntelang war Radio SRF da die Mieterin. Und wegen diesen Einnahmen verfügt die Radiogenossenschaft Zürich heute auch über eine gute finanzielle Basis. Wenn das Studio jetzt nicht mehr da ist, was bedeutet das neu für die SRG Zürich Schaffhausen?
Die Zinsen aus unserem Grundstück Brunnenhof, die sind wirklich die wichtigste Finanzierungsquelle. Die brauchen wir für unseren Betrieb. Und darum war es auch von existenzieller Tragweite, dass wir eine gute, sehr gute neue Lösung finden, wenn die SRG aus dem Baurechtsvertrag aussteigen will. Der Baurechtsvertrag mit der Stadt Zürich ist auf 50 Jahre abgeschlossen und mit dem haben wir unsere wichtigste Einnahmequelle langfristig sichergestellt. So viel hat sich auf den ersten Blick gar nicht geändert, wenn man die Hintergründe und die lange Geschichte dazu nicht kennt. Zinszahlungen leistet seit dem Herbst 2022 nicht mehr die SRG, sondern die Stadt Zürich. Etwas Spezielles hat sich schon noch ergeben, zum Vorteil für uns. Mit den Entwicklungen am Immobilienmarkt und den neuen Berechnungen hat sich auch ergeben, dass wir von der Stadt Zürich einen höheren Zins bekommen, als was wir früher von der SRG bekommen haben.
Aber wieso ist die ehemalige Radio- und Fernsehgenossenschaft und heutige SRG Zürich Schaffhausen überhaupt zu einer Landbesitzerin geworden? Auch da lohnt sich der Blick zurück. Wenn ihr wissen wollt, wie die Genossenschaft vor 100 Jahren entstanden ist, hört unbedingt noch die Folge 1 dieser Podcast-Serie. Vor 100 Jahren, im Jahr 1924, wird auf dem Hönkerberg in Zürich ein Sendeturm gebaut. 170'000 Franken muss die Radiogenossenschaft Zürich dafür zusammenbringen. Ein stolzer Batzen. Das entspricht heute im Jahr 2024 einem Wert von 1,15 Millionen Franken. Mit dabei auch in dieser Folge unser Recherchechef und Medienhistoriker Edzard Schade. Wo das alles vor 100 Jahren losgegangen ist mit Radiomachen und Aufrichten von Sendetürmen in der Schweiz, was genau war dazumal die Rolle von der Radiogenossenschaft Zürich?
Die Radiogenossenschaft Zürich war in einer Pionierrolle. Es ging darum, ein Initiativkomitee aufzustellen, ja, wo eine private Radioorganisation aufbaut. Oder? Und dazu hat eben gehört, dass man Geld sammelt, Genossenschaftskapital. Und ja, die grösste Investition, das war die Investition in diese Sendeanlage. Der laufende Programmbetrieb, der ist dann über Empfangsgebühren schon finanziert worden.
Übrigens ist der Sendeturm am Hünkerberg bald schwach zu dieser Zeit. Darum will die Radiogenossenschaft Zürich unbedingt den Sender verstärken. Im Jahr 1926 erklärt sie das schriftlich so.
Der Ausbau von Radio Zürich im angedeuteten Sinne von 0,67 auf 2 Kilowatt soll einmal einen lautstärkeren Empfang in einem bedeutend erweiterten Detektorkreis 60 Kilometer bezwecken, in welchen alsdann auch die Städte Winterthur, Frauenfeld, Aarau und Luzern einbezogen werden könnten. Andererseits wird die zu erzielende Durchschlagskraft infolge Erhöhung der Antennenleistung unsere Zürcher Darbietung gegen das Übersprechen von anderen starken Sendern des Auslands schützen. In diesem Zusammenhang muss neuerdings auf die Gefahr hingewiesen werden, die darin besteht, dass die in den benachbarten Ländern aus dem Boden schießenden Sendestationen mit ihren mächtigen Aktionsradien unsere Sendungen förmlich erdrücken. Es darf niemals außer Acht gelassen werden, dass zwischen unseren Nachbarstaaten ein eigentliches Wettrüsten im Bau von mächtigen und immer noch stärkeren Sendern zum Zwecke der Übermittlung von Sprache und Kultur nach dem Auslande im Gange ist. Die Schweiz darf in diesem Kampfe nicht zurückbleiben. Die Verstärkungsangelegenheit ist eine Sache von großer Tragweite. Deshalb bedarf Zürich der Unterstützung sämtlicher Kreise.
Ja, das klingt ein bisschen sperrig. Aber eigentlich heisst es nichts anderes als das. Das Radio Zürich wird zum Beispiel von Sendern aus Deutschland überlagert, weil der Sendeturm zu wenig stark ist. Jetzt nochmal eine Frage an dich. Wettrüsten, das klingt nach Krieg. Ist das wirklich auch so gewesen?
Es ist um einen Kampf um die knappen Sendeplätze gegangen. Weil man muss sich vorstellen, das war noch analog gewesen und man hat quasi von den Behörden nur sehr wenig Frequenzbänder für das Unterhaltungsradio freigegeben. Die meisten Frequenzbänder sind für Militär, für kommerzielle Angelegenheiten, für die Polizei und anders freigegeben gewesen. Und auf relativ wenig Sendeplätze haben sich eben auch in Europa immer mehr Sender dummelt. Und es war ein Kampf. Es war ein Kampf um die knappen Sendefrequenzen. Und eine Möglichkeit war, eben aufzurüsten, immer stärker, dann hat man die anderen quasi übertönt. Es war ein ökonomischer Kampf. Also wenn man nicht gehört worden ist, wenn man nicht empfangbar war, dann haben vor allem die Sender, die sich mit Werbung finanziert haben, dann haben die ja kein Geld bekommen. Und politisch war in dieser Zeit auch schon ein Kampf gewesen, also wirklich ein Wettrüsten drum. Es ist auch ein zeitgenössischer Begriff. Man hat die Erfahrung vom Ersten Weltkrieg gehabt, wo die Medien, es war die Massenpresse gewesen, wo die Massenpresse eben ja, für die Propaganda, Kriegspropaganda, auch die Kriegshetzerei, ganz zentrale Rolle gespielt hat. Da in diesen 20er Jahren war es noch nicht eigentlich eine Kriegspropaganda, aber es war ein Wettkampf, ein kultureller Wettkampf in diesem Sinn.
Der Bund weiss um die Radiokonkurrenz aus dem Ausland. Aber ein Radio in Zürich, das zu dominant wird, das will er dann eben auch nicht. Darum verzögert sich die Senderverstärkung. Mit der Gründung der SRG Anfangs 1930er Jahre kommt sie dann aber doch noch. Und das heisst aber auch, die mittlerweile zwei Sendetürme am Hünkerberg werden nicht mehr gebraucht.
Die Sender auf dem Hönkerberg, die sind abgebaut worden, weil man eben dann den Landessender Beromünster aufgestellt hat und der hat den Raum Zürich quasi gut ausstrahlen sollen. Es hat noch Stadtsender gegeben in anderen Städten, die ein bisschen weiter weg waren, in Genf und so weiter, in Basel. Aber es ist insgesamt natürlich ein enormer Ausbau von der Sendeinfrastruktur. Und das hat dazu geführt, dass die Infrastruktur dann auch verstaatlicht worden ist. Es ist also nicht mehr, es sind nicht mehr die lokalen Genossenschaften gewesen, die die Sender aufgebaut haben, sondern PTT, die Obertelegrafendirektion, die haben jetzt Hunderttausende investiert. Also das muss man auch sehen. Es hat verschiedene Gründe gegeben. Einerseits die enorme Summe, die ja wirklich schwierig war, privat aufzubringen. Aber man hat in dieser Zeit auch schon in Europa einen Trend hin zur Verstaatlichung. Also der Staat, der stärker quasi in den ganzen Rundfunk eingreift. Und ein wichtiges Instrument ist natürlich quasi die Verstaatlichung von der Verbreitungsinfrastruktur.
Und jetzt kommen wir zu dem Gebäude, wo bis vor kurzem noch Radio gemacht worden ist, zum Brunnenhof-Areal. Ein ziemlich grosses und altehrwürdiges Areal. Es hat tausende Radiogeschichten erlebt.
Als vor 7 Jahren die Räume unseres Sendebetriebes immer ungenügender wurden, entschlossen wir uns, eigene neue zu bauen.
Das ist der Hermann Gwalter. Er ist Präsident der Radiogenossenschaft Zürich und hält hier im Jahr 1939 eine Eröffnungsrede. Das Radiostudio am Brunnenhof kommt hier nämlich einen Erweiterungsbau über. Aber alles der Reihe nach. Der Bund eröffnet 1931 den Landessender Beromünster. Die Radiogenossenschaft Zürich fängt an planen für ein eigenes Studio. Schon ein Jahr später ist klar, der Brunnenhof wird's. 1933 wird dort bereits Radio gemacht. Aber nur schon ein paar Jahre später heisst es, Studio muss erweitert werden. Darum ist da an dem 19. November 1939 der Hermann Gwalter auch so stolz.
So entstand in der Schweiz das erste, nur dem Rundspruch dienende Radio-Studiohaus. Es fehlte nicht an Einsprachen und Bedenken dagegen, aber es gelang und genügte den damaligen Bedürfnissen in Raumgröße und Anzahl. Für eine Vergrößerung bestand allerdings bereits ein genereller Plan und das erforderliche Land wurde frühzeitig angekauft. Schneller als wir dachten, zeigte sich Raummangel. Die Probetätigkeit nahm mit der Verfeinerung der Programme immer mehr Zeit und Raum in Anspruch. Das Hör- und Singspiel gewann immer mehr an Bedeutung. Für große Darbietungen mit Orchester und Chor zeigte sich das bisherige große Studio akustisch zu hart und zu klein.
Das Radioprogramm wird vielfältiger. Darum braucht es mehr Leute und mehr Studios. Und etwas anderes ist dazu mal auch schon ein Thema.
Zudem war das Fernsehen in verschiedenen Ländern schon so weit vorgeschritten, dass wir dafür Platz vorsehen mussten.
Ja genau, das Fernsehen. Das hat die Radiogenossenschaft schon früh im Kopf gehabt.
Schneller als wir erwarten, werden einige Räume im alten Teil für das Fernsehen verwendet. Und zwar für Sende- und Empfangszwecke. Es wird also möglich sein, schon in diesem Winter gelegentlich in der Nähe des Studios einfache Fernsehdarbietungen zu empfangen.
Also was jetzt? Fernsehen im Radio am Standort Brunnenhof? So einfach geht es dann doch nicht. An der Landesausstellung von 1939 wird zwar bereits mit dem Medium Fernsehen experimentiert.
1939, die Schweiz in Zürich!
Aber im gleichen Jahr fängt auch der Zweite Weltkrieg an. Kriegs- und Mangelwirtschaft stoppen alles für den Moment. Es ist kein Geld rum, um an der Fernsehtechnologie für die Öffentlichkeit herumzudüfteln. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt das Projekt wieder Fahrt auf. 1952 mietet SRG Räumlichkeiten an der Kreuzstrasse 2 im Seefeld, Quartier Zürich. Eine ehemalige Tennishalle wird zum Studio Bellerive. An dem Ort startet die erste Fernsehversuche der SRG. Das Studio Bellerive gibt es übrigens bis heute. Die Filmproduktionsfirma Condor und Zurich Film Festival sind jetzt dort zuhause. aber ein nationales Fernsehstudio hätte dort auf lange Sicht zu wenig Platz. Schweizweit gibt es jetzt eine Art Wettstreit von den Städten und den Kantonen. Wer kommt jetzt das nationale Fernsehstudio über? An der SRG-Generalversammlung 1959 in St. Gallen wird über das abgestimmt. Wir hören da den SRG-Präsidenten Willi Spüler.
Gültig 86, valable 86. Es erhielten Stimmen Basel 45, Ball 45, Zürich 41, 41. Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, dass die Heiterkeit gut schweizerisch-föderalistisch war.
Ihr hört es, die Schadenfreude ist kaum zu überhören. Die Genossenschaft Zürich hat bei den anderen regionalen Trägerschaften einen schweren Stand. Und ja, die Mehrheit innerhalb der SRG bestimmt, das Fernsehstudio kommt auf Basel. Aber die da so fest gelacht haben, wahrscheinlich vor allem SRG-Mitglieder aus Basel, haben die Rechnung ohne die Bundesbehörde gemacht.
Wobei ich mir gestatte, darauf hinzuweisen, dass das, was wir jetzt beschlossen haben, nur eine Vernehmlassung an das Post- und Eisenbahndepartement war. Denn nach der Konzession entscheidet der Bund das Post- und Eisenbahndepartement.
Die Behörde sagt jetzt, nein, nicht Basel kommt das Fernsehstudio über, sondern doch Zürich. Das schürt auch die Hoffnung, dass jetzt doch noch ein Fernsehstudio zum Radio an Brunnenhof kommt. Gerade vis-à-vis vom Radio ist das Guggach-Areal. Das ist auf alle Fälle der Wunsch der Radiogenossenschaft Zürich. Aber die SRG verfolgt andere Pläne. Sie übernimmt von der Stadt ein grosses Grundstück am Stadtrand, im Leutschenbach. Gleichzeitig braucht das Radio mehr Platz. Das Angebot mit einem zweiten Radioprogramm wächst stark. Darum entsteht beim Brunnenhof ein Hochhaus. Am 17. Dezember 1966 ist der Spatenstich. Der Stadtrat Jakob Bauer eröffnet feierlich. Er ist zu dem Zeitpunkt auch gleichzeitig der Präsident der Radiogenossenschaft Zürich.
Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen heißen zu unserem feierlichen, markanten, aber kleinen Festakt.
Und Jakob Bauer sagt nur kurze Zeit später auch, warum das so lange gegangen ist.
Seit etwa 10 Jahren tut man diskutieren, planen, Projekte machen über die Erweiterungsbauten vom Radio Zürich. Was das heisst, wissen nur die, die mitmachen und mithelfen mussten, dass wir heute so weit sind. Man hat dann seinerzeit den Bau zurückgestellt, erstens einmal wegen der Reorganisation, weil man zuerst schauen wollte, wie die Reorganisation rauskommt. Nachher eine Zeit lang hat man gehofft, man könne mit dem Fernsehen zusammen bauen. Man hat während einer gewissen Zeit von der Projektierung damit gerechnet, dass das Fernsehen hierhin vis-à-vis könnte gebaut werden. Erst später ist dann entschieden worden, dass es in Leutschenbach rauskommt, wo jetzt ja der Bau auch im Tun ist. Wo alle die Fragen abgeklärt sind, erst dann haben wir können projektieren. Und da möchte ich unseren Beta-Architekten, dem Herrn Rost und dem Herrn Bill, die auch anwesend sind, herzlich danken für das vorzügliche Projekt, das sie ausgeschafft haben.
Wo der Studiobau 1972 fertig ist, dankt der gleiche Jakob Bauer ganz vielen Leuten. Vor allem auch dem Architekt, dem berühmten Max Bill.
Ich möchte weiter danken dem Herrn Professor Bill, der gerade nachher das Wort wird ergreifen, als Architekt von dem Neubau. Ihm sind wir vor allem darum dankbar, weil er die geniale Idee hat, dass wir nun das Grundstück, das wir haben, maximal ausnutzen und so viel Raum bauen, als überhaupt möglich ist. Darum ist dann das Hochhaus entstanden. Ich muss Ihnen sagen, wenn wir das heute bauen müssen, wäre das schätzungsweise 20-30% schon wieder teurer, als es damals ist.
Die maximale Nutzung von Raum, dafür hat sich der Max Bill eingesetzt. Aber nicht nur für das. Wo dann das neue Hochhaus und der neue Studiotrakt fertig sind, redet Max Bill bei der Aufrichte 1972. Und es ist eine Rede, die es in sich hat. Gesellschaftlich ist die Stimmung generell aufgeheizt in den 1960er und 70er Jahren. In der Schweiz wird sehr heftig über die Einwanderung und die Gastarbeitende diskutiert. Unter anderem hat es die Schwarzenbach-Initiative gegeben. Die hat eine viel härtere Einwanderungspolitik verlangt. Sie ist 1970 nur knapp vom Stimmvolk abgelehnt worden. Rassistische Beleidigungen gegenüber Gastarbeitern aus Italien sind in dieser Zeit nicht selten. An dieser Vier, an dieser Aufrichte, tritt jetzt Max Bill ans Mikrofon.
Es ist eigentlich ganz schön, dass wir diese Aufrichte heute machen, an einem Freitag, am letzten Tag von dieser Woche, die mit dem 1. Mai angefangen hat. Ich bedauere, dass da viele leere Plätze sind und wir können da dafür nicht so viel, sondern die unsere italienischen Mitarbeiter, die mussten wählen und wir wollen hoffen, dass es dabei gut abgeht und dass sie auch wieder kommen. Nicht, dass es nachher so gut gefällt nach der Wahl in Italien, dass sie nicht mehr kommen. Oder weil man das da so mies gemacht hat in der Schweiz, dass sie dann eventuell auch keine Lust mehr haben. Denn in Italien gibt es auch allmählich Arbeit. Es heisst immer, der Herr Schwarzenbach sei schuld gewesen an dieser ganzen Geschichte. Er hat vielleicht den Anstoss dafür. Aber ich glaube, die Schweizer als Ganzes sind ziemlich selber schuld gewesen an dieser ganzen Massnahme. Denn der Bundesrat hat derweil den Schlotter bekommen, in dem Moment, wo der Herr Schwarzenbach auftreten ist, dass er ein Gesetz gebracht hat, das im Grunde genommen gar nicht sehr viel harmloser war als dasjenige, was der andere angestrebt hat. Und wir müssen uns da, weil wir alle haben dürfen darüber abstimmen, an der eigenen Nase nehmen, dass es so rausgekommen ist. Und dass wir in der Situation geraten sind, in der wir jetzt sind. Das möchte ich nun sagen, auch noch um gewissermaßen an die Adresse von denen, die jetzt nicht da sind.
Der Max Bill solidarisiert sich mit den Gastarbeitern. Der Ezard Schade weiss auch, wieso.
Der Einsatz für Migrantinnen und Migranten, das Thema ist ein Teil von der Biografie gewissermaßen von Max Bill. Wenn man zurückschaut, dann hat er schon in seinen jungen Jahren im Zweiten Weltkrieg sich für Flüchtlinge engagiert, ist da auch bestraft worden, weil er Unterschlupf geboten hat und auch später eben ist das ein Thema geblieben, wo er immer wieder auch, man könnte sagen, das Maul aufgemacht hat und sich auch dann als parteipolitisch Unabhängige auch auf Bundesebene engagiert hat. Das Engagement von Max Bill für die Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter ist nicht in einem Gegensatz zu der Programmpolitik vom Radio gestanden in dieser Zeit. Natürlich hat das Radio nicht in dem Sinn sich so exponieren können, aber das Radio hat schon seit den 60er Jahren regelmässig Sendungen in Italienisch für die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus Italien im Programm gehabt. Jetzt wissen wir auch, wem die Trägerschaft heute die gute finanzielle Situation zu verdanken hat. Es ist einerseits der Max Bill, der für eine optimale, maximale Ausnutzungsziffer bei den Neubauten gesorgt hat. Es sind aber auch die Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Baustelle, die für eine gute Realisierung von dem Bau gesorgt haben.
Das Radio braucht mehr Platz und hat jetzt ein Hochhaus. Gleichzeitig wird am Leutschenbachs Fernsehstudio gebaut. Der Bau geht aber einen Moment. Einen langen Moment. Und wo zum Beispiel die Tagesschau dann endlich ins neue Studio ziehen 1973, gibt es am Radio unter anderem einen satirischen Beitrag in der Sendung «Oder».
Das heißt herzliche Glückwünsche für das neue Lokal. Schweizer Fernsehen liegt jetzt ideal. Die Herren haben da alles gedacht gehabt. Darum haben sie die Kehrichtverbrennungsanstalt gerade nebendran.
Schon ein bisschen fies, aber sicher nicht bös gemeint. Offenbar sind kleine Sticheleien zwischen den Mitarbeitenden von Radio und Fernsehen nicht selten, sagt unser Recherchechef Ezard Schade.
Ja, es war immer ein bisschen so eine schwierige Beziehung zwischen den Radioleuten und den Fernsehleuten, weil die Radioleute hatten nur das Gefühl, zuerst war das Radio da und das Radio ist doch ein seriöses Medium. Und das Fernsehen, was machen die? Die machen Unterhaltung und dann bringen sie Bilder. Und man muss auch sehen, dass die Medienwissenschaften, die haben sich eigentlich auch jahrzehntelang fast nicht ums Fernsehen gekümmert, auch nicht so viel ums Radio. Also was nicht Wort war, was nicht Druck war, das war eigentlich nicht Journalismus. Und da hat man immer ein bisschen gestichelt vom Radio her, aber die Radioleute sind natürlich auch, ja, sie sind natürlich auch neidisch gewesen, weil das Fernsehen, das hat immer viel mehr Geld gehabt, oder? Dort hat es Fernsehwerbung gegeben, dort sind Millionen reingekommen und das Fernsehen war teurer gewesen, die Löhne sind höher gewesen und ja, das ist Geschichte.
Es ist also gebaut worden. Aber wem gehört jetzt eigentlich noch genau was? Die gesamtschweizerische SRG will schon ab den 1970er alle Studiobauten von ihren Mitgliedsgesellschaften übernehmen. Das wäre aber nicht im Sinn der Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich. Genau da will sie eigenständig bleiben. Nach langem Streit gibt es dann einen Kompromiss. Nach dies nach übernimmt die SRG die Gebäude am Brunnenhof. Das Land bleibt aber im Besitz der Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich. Das Land wird ab 1982 für 50 Jahre der SRG im Baurecht übergeben. Und heute müsse die Tramhaltestelle ehrlicherweise Fernseh- und Radiostudio heissen. Das Radio ist jetzt in der neuen und modernen Radio Hall am Leutschenbach beim Fernsehstudio. Auch wieder mitfinanziert durch die SRG Zürich Schaffhausen. Die baut ja kein eigenes Studio mehr. Sie kann aber durch den Erlös von ihrem Landbesitz tolle Projekte und Aktivitäten finanzieren. Oder wie die Präsidentin Barbara Meili erzählt.
Unsere Spezialitäten sind alles. Da kann man etwas über aktuelle Medienthemen erfahren, vor allem wenn sie einen Bezug haben zu SRF. Wir machen die Anlässe fast immer zusammen mit SRF-Programmschaffenden. Das kann zum Beispiel ein Fachreferat sein mit einer anschliessenden Diskussion. Wir haben kürzlich die Afrika-Korrespondentin eingeladen zu einem öffentlichen Auftritt in Schaffhausen. Oder das kann ein Podiumsgespräch sein, zum Beispiel ein Talk, den wir in der Radio Hall hatten, über die Rolle der Psychologie, was sie heute in der Gesellschaft und in den Medien spielt. Da haben wir prominente jüngere Referentinnen gehabt und sprechen dann ein anderes Publikum an damit. Häufig gibt es bei uns am Schluss ein Apéro. Und da schmunzelt man ja immer drüber, wie man die Leute anziehen mit einem Apéro. Es ist aber schon auch so, dass bei diesem geselligen Zusammensein ein ganz anderer Typ von Gespräch entstehen kann, als wenn man da sich in einem grossen Saal oder in einem Kursraum fast auch schon physisch in Konfrontationsstellung gegenübersteht. Da haben wir eine andere Atmosphäre. Und jetzt kann ich gerade den Kreis wieder schliessen zu unseren Immobilien. Das alles können wir unseren Mitgliedern und der Öffentlichkeit bieten, weil wir eigene Mittel haben. Erträge aus unserem historisch entwickelten Vermögen heraus.
100 Jahre Medienqualität und Dialog. Folge 2, Ton und Technik. Einsatz für gute Antennen und Studios. Noch viel mehr Infos mit Links zu der SRG Zürich Schaffhausen und ihrer Geschichte findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. 100 Jahre Medienqualität und Dialog ist eine Produktion von Eli Media im Auftrag von der SRG Zürich Schaffhausen. Mein Name ist Evelyn Bürgi. Konzept und Recherche Ezard Schade, Produktion, Skript und Story Simon Bergins, Musik Joshua Vincent Weiss.